Ich habe das Genogramm gezeichnet, um dass ihr gut nachvollziehen könnt, was das für eine Familie war. Noemi hat mit ihrem Mann, mit dem Elimelech und ihren zwei Söhnen, Machlon und Kilion, in Bethlehem gelebt. Bethlehem heisst auf Deutsch übersetzt Brothausen. Aber in Brothausen ist eine Hungersnot entstanden. Das Brot in Brothausen war knapp. Darum ist die ganze Familie von Naomi und dem Elimelech nach Moab, einem Gebiet südlich von Israel, gezogen. Auf den ersten Blick sagen wir, das ist verständlich. Wir müssen aber genau anschauen, was das für eine Familie war, die hier auf Moab aufgebrochen ist. Es ist darum ein bisschen auffällig, weil man eigentlich nicht auf Moab geht. Schon gar nicht, um dort sein Brot zu suchen. Für Fremde gibt es in Moab kein Brot und kein Wasser. Das ist die Erfahrung, die Israel aus seiner Wüstenwanderzeit bereits schon mal gemacht hat. Ihnen ist es verwehrt worden, oder das Land durchziehen, ihnen ist auch verwehrt worden, dass sie dort Nahrung kaufen können. Wer wird im Moab Brot und Wasser bekommen, wo man freiwillig nichts von beidem bekommt? Wohl der, der eine Gegenleistung geben kann. Die Familie von der Noemi bringt etwas mit, was ihren Zugang zu Brot und Wasser eröffnet hat, nämlich Geld. Sie selber sagt rückblickend, wo sie dann wieder zurückgekehrt ist auf Bethlehem, sagt sie, reich und wohlhabend bin ich ausgewandert und mit leeren Händen lässt mich der Herr heimkehren. Das Geld hat ihnen nicht nur den Zugang zu Nahrung, sondern auch zu der Gesellschaft verschaffen. Nur Reiche konnten im Land Moab einheiraten. Das sehen wir auf der dritten Folie, auf der nächsten Slide. Die zwei Jungs, die heiraten moabitische Frauen, Dorpa und Ruth. Warum müssen reiche Leute nach Moab fliehen, wenn das Brot knapp ist? Das war außergewöhnlich. Andere sind schon ausgezogen, wo es eine Hungersnot hat. Die sind auf Ägypten gegangen, so ins Land vom Nil, wo der Nilschlamm so eine bruchbare Gegend geschaffen hat. Sie sind nach Moab gegangen. Das ist sehr außergewöhnlich. Vermutlich liegt nahe, das ist eine Auslegung, dass sie dadurch ihren Reichtum bewahren wollten. Sie fliehen nicht vor dem Hunger, der ihr Haus will, sondern vor dem Bettler, der ihren Tisch möchte. Sie verweigern Solidarität. Aber Moab wird zur Sackgasse. Sie essen dort Harzbrot. Der Naomi, ihrem Mann und die beiden Söhne sterben. Wir sehen das auf der nächsten Folie. Und sie bleibt allein zurück. Mit ihren zwei Schwiegertöchtern, der Orpa und der Ruth. Naomi wird eine einsame und bittere Frau, wie sie selber später bei ihrer Rückkehr nach Bethlehem ausdrücken wird. Und zwar steht dort, nennt mich nicht mehr Naomi, nennt mich Mara. Das bedeutet Bitterkeit. Denn der Allmächtige hat mir das Leben bitter gemacht. Witwe zu der damaligen Zeit haben es sehr schwer gehabt. Sie sind vogelfrei gewesen. In einem Zustand von völliger Rechts- und Schutzlosigkeit. Nur wenn sie ein neues Zuhause können finden und Kinder gebären, dann haben sie können der Armutsfalle entfliehen. Israel und Bethlehem, das ist so das Bild für das Volk Gottes. Bildlich gesprochen ist die Familie von dem Gott Israels in ein Land gezogen, wo der Egoismus thront hat und in dem die Bewohner sogar ihre Kinder, den Götzen, geopfert haben. Moab bedeutet vom Vater und bezeugt seine Entstehung. Viel vorher war es zu der Zeit von Sodom und Gomorra, ist das Volk entstanden. Der Lot, der Neffe von Abraham, hat mit seinen zwei Töchtern in einer Höhle oben in den Bergen gewohnt. In deren Abgeschiedenheit, fernab von möglichen Ehemannen, haben sie einen Plan ausgeheckt, die zwei Töchtern. Sie haben ihren Vater, den Lot, betrunken gemacht und haben mit ihm geschlafen. Bei dieser Inzestaffäre ist der Moab entstanden. Die Untat ist von jetzt an wie ein Schatten über den Moabiter gsi. Eine offene Wunde sozusagen. Etwas Belastendes ist auf dem Volk gelegen. Und ausgerechnet in das Land zieht Elimelech mit seiner Familie, um dort sein Reichtum in Sicherheit zu bringen. Sein Motiv war Geldliebe, die ja bekanntlich die Wurzel von allem Übel ist. Und irgendwie hat das Brot sie auch nicht so genährt, wie sie erhofft haben. Es kommt mir so vor wie im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Auch der ist ausgezogen mit ganz viel Geld, weil er den Eindruck hat, jetzt kaufe ich mir mal richtig ein. Jetzt möchte ich mal richtig leben. Und ein erfülltes Leben kaufen. Auch sein Versuch hat kläglich gescheitert. Hungernd bei den Schweinen. Jesus erklärt das Prinzip und sagt, denn wer versucht, sein Leben zu bewahren, wird es verlieren. Und so ist es gegangen. Der Naomi, Elimelech und seiner Familie. Sie haben versucht, das Leben zu bewahren und haben es verloren. Sie sind eigene Wege gegangen. Sie haben sich entfernt vom Haus, vom Brot, weil sie glaubt haben, dass das Gras auf der anderen Seite vom Hag grüner ist. Viele Menschen denken so. Sie meinen, dass das Leben mit Gott Nachteil bringt und zu wenig ernährt. Auf der Suche nach einem erfüllten Leben suchen sie irgendwo anders. Aber leider lässt uns der trügerische Reichtum letztendlich hungrig zurück. Unser Hunger nach Bedeutung, nach Geborgenheit, nach Liebe und Zugehörigkeit wird nur bei Gott gestillt. Typisch menschlich ist auch, dass Naomi in der Krise Gott die Schuld in die Schuhe schiebt. Ganz typisch. Sie sagt, ich habe es vorhin schon gelesen, nennt mich nicht mehr Naomi, nennt mich Mara, denn der allmächtige Gott hat mir das Leben bitter gemacht. Wenn es gut geht, dann ist man selber verantwortlich, wenn es schlecht geht, dann ist es Gott gewesen. Reich und wohlhabend bin ich ausgewandert und mit leeren Händen lässt mich der Herr heimkehren. Warum solltet ihr mich Naomi nennen, wenn der Herr mir so viel Leid zugemutet und der Allmächtige solches Unglück über mich gebracht hat? Gehört das raus? Der Vorwurf von Gott. Er ist schuld, wenn es mir schlecht geht. In der Distanz zu Gott, wenn wir uns von Gott entfernen, von Brot raus, dann stehen wir immer mit leeren Händen da. Verfolgen wir nicht oft auch unsere eigenen Wege zum Glück und wenn wir dann in der Krise sind, schieben wir Gott die Schuld in die Schuhe. Die Schuld in die Schuhe, ja. Man nennt das, gibt es ein Fremdwort, aber das ist nicht so wichtig, aber man nennt das egozentrische Deismus. Der sagt, ich gestalte mein Leben, ich entscheide, was für mich richtig und falsch ist und Gott hilft mir dabei als Assistent. Gott ist mein persönlicher Retter und wird mich nie enttäuschen. Was für ein Irrtum. Was für ein Irrtum. Ich gehe meinen eigenen Weg, Gott muss mir helfen und wenn ich enttäuscht werde, ist er die Schuld. Und so macht sich Naomi auf, zurück nach Bethlehem. Zu denen, die sie verloren hat, dort mal, wo sie noch reich war. Ihre Schwiegertöchter will sie vorher aber noch loswerden und schickt sie zurück zu ihrer Familie. Bitterkeit sucht Einsamkeit. Wer bitter ist, weiß um die eigene Unerträglichkeit. Naomi sagt, Töchter wollen mit ihr gehen. Nein, meine Töchter, kehrt um, denn ich bin zu alt, um noch einmal zu heiraten. Und selbst wenn ich sagen würde, ich habe noch Hoffnung, ja selbst wenn ich mich noch diese Nacht mit einem Mann verbinden und Söhne bekommen würde, was würde das nützen? Sie spricht dort Schwagerehe an. Das ist jetzt okay in Israel, im alten Israel, dass wenn ein verheirateter Mann ohne Kind gestorben ist, dann hat der nächste Verwandte die Pflicht gehabt, die Frau zu heiraten und dem verstorbenen Mann Nachkommen zu verschaffen. Also, wenn Naomi nochmal ein Kind bekommen hat, dann wäre das der Mann von den Schwiegertöchtern. Aber das wäre viel zu lang gegangen. Darum sagt sie auch, würdet ihr warten, bis sie erwachsen sind? Würdet ihr euch so lange einschließen und auf jede andere Ehe verzichten? Nein, geht nicht mit mir, meine Töchter. Mein bitteres Leid ist noch schwerer für mich als für euch. Denn der Herr selbst hat es über mich gebracht. Sie war überzeugt, der Noemi, von den zwei Schwiegertöchtern, von Orpa und Ruth, ist es am besten, wenn sie nach Moab zurückgehen und dort vielleicht nochmal von neuem heiraten, wenn es irgendwie geht. Das ist die beste Zukunftshoffnung, die sie gesehen hat. Orpa, was Hinterkopf bedeutet, springt ab. Noemi sieht sie nur noch von hinten, nur noch den Hinterkopf. Doch Ruth weigert sich schlichtweg, Noemi zu verlassen. Und sie sagt: Verlange nicht von mir, dass ich dich verlasse und umkehre. Wo du hingehst, dort will ich auch hingehen. Und wo du lebst, da möchte ich auch leben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will ich auch sterben und begraben werden. Der Herr soll mir strafen, wenn ich zulasse, dass irgendetwas anderes als der Tod uns trennt. Der hebräische Text zeigt da eine sehr starke Heftigkeit. Die Sätze, die sie sagt, sind kurz und prägnant. Dies Volk, mein Volk, dein Gott, mein Gott. Ruth heißt übersetzt die Freundin, Begleiterin. Und Ruth wird zu dem, was in ihrem Namen steckt, Begleiterin für die Noemi. Aber gleichzeitig steckt in dem prägnanten Satz auch ein klares Bekenntnis zu dem einen Gott Israels. Die Frage ist natürlich, wenn die Moabiterin auf Bethlehem kommt, wird sie dort willkommen geheißen? Das ist ihre grosse Frage. Noemi zieht mit ihrer Schwiegertochter Ruth nach Brothuse und das sinnigerweise gerade zur Zeit der Gerstenernte. Brotknappheit ist also vorbei. Die Ruth muss aber dennoch für ihren Lebensunterhalt aufkommen. Im alten Israel haben sozial Benachteiligte, wie beispielsweise Witwen, das Recht gehabt, bei der Ernte auf dem Acker hinter den Erntearbeitern nachzulaufen und die Ähren aufzulesen, die liegen geblieben sind. Die Ruth hat das auch gemacht auf dem Acker von Boas, einem Verwandten von Elimelech. Der Boas war ihr sehr wohlgesonnen, hat für ihre Sicherheit gesorgt, für Zwischenverpflegung, und dafür, dass die Erntearbeiter ein bisschen mehr Ehre liegen lassen haben. Wo hast du heute nur das viele Korn gesammelt? Rief Noemi. Ruth erzählte ihrer Schwiegermutter, bei wem sie gearbeitet hatte. Und sie sagte, der Mann, auf dessen Feld ich heute war, heißt Boas. Der Herr, der seine Gnade weder den Lebenden noch den Toten entzogen hat, segne ihn. Sagte Noemi zu ihrer Schwiegertochter. Dieser Mann ist einer unserer nächsten Verwandten. Einer der Löser unserer Familie. Als erstes fällt auf, dass Noemi ihren Glauben zurückgewinnt. Sie, die von dem ausgezogen ist, aus dem Land von dem einen Gott, sagt, der Herr hat seine Gnade nicht entzogen. Sie merkt, dass sie bei Gott wieder willkommen ist, dass sie darf zurückkommen, wenn sie auf die Distanz gegangen ist. Sie darf zurückkommen und ist willkommen. Und dann braucht Noemi zwei Ausdrücke, die das weitere Geschehen nachhaltig bestimmen. Sie sagt, dass der Boas ein Karob, ein Verwandten ist und auch ein Goel, ein Löser. Der Löser, ein Löser ist der nächste Verwandte, wo Grundstück von verarmten oder kinderlos verstorbenen Männern aufkaufen. Also der nächste Verwandte hat den Landbesitz von kinderlos Gestorbenen müssen aufkaufen, dass das Land und der Reichtum in der Familie bleibt, in der Verwandtschaft. Das hat verhindert, dass die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer geworden sind. Aber wenn kinderlos verstorbene Männer da gewesen sind, in dem Fall hätte der Löser auch müssen dahin eingehen mit der Witwe. Also der nächste Verwandte, um dem Beispiel klar zu machen, der nächste Verwandte vom Elimelech, der war verantwortlich gewesen, um die Ruth zu heiraten und das Land übernehmen. Also, und der Boas war so einer gewesen. Er war einer aus der Verwandtschaft gewesen. Aber die Situation ist die, dass der Boas nur der zweite Löser war. Es hat nur einen näheren Verwandten gegeben, der das Vorlösungsrecht hatte. Der hätte zwar gerne das Land gehabt, hätte aber nicht mit der moabitischen Witwe Ruth heiraten. Verständlich, wer heiratet schon mit einer Moabiterin? Darauf sagte Boas zu den Ältesten und zu allen anwesenden Leuten: Ihr seid Zeuge, dass ich heute den gesamten Besitz Elimelechs, Kilions und Machlons von Naomi gekauft habe. Zusammen mit dem Land habe ich auch Ruth erworben, die moabitische Witwe von Machlon. Sie soll von meiner Frau werden, damit der Verstorbene einen Erben bekommt, der seinen Namen weiterträgt. So wird sein Name im Kreis seiner Verwandten und unter den Bürgern der Stadt nicht untergehen. Ihr alle seid heute Zeugen dafür. Der Boas ist zum Löser von der Naomi geworden. Die vogelfreie Witwe aus dem durch Inzest entstandene Volk hat eine neue Heimat gefunden. Der Begriff Löser hat nicht aus Zufall die grosse Ähnlichkeit mit dem Wort Erlöser. Gott stellt sich an Mose als der vor, wo Israel aus der Hand von Ägypten erlösen wird. Auch im Jesaja 41, Vers 14 steht im Hebräischen das Wort Goel, Löser. Fürchte dich nicht, ich helfe dir. Darauf hast du mein Wort. Dein Erlöser ist der Heilige Israels. Der Erlöser ist der Heilige Israels. Und letztendlich erlöst uns Gott alle durch Jesus Christus. Er ist der Türöffner zu dem einen Gott, dem himmlischen Vater. Durch Jesus, durch den Löser Jesus, kommen wir Zugang über zum Haus Gottes. Gleich wie die Ruth Zugang bekommen hat ins Volk Israel. Die überragende und prophetische Bedeutung von dem kleinen Wort Goel kommt schon im Alten Testament zum Ausdruck. Dort steht nämlich: Doch für Zion und diejenigen aus Jakob, die sich von ihrer Sünde abkehren, also die umkehren zu dem Gott, vom Moab umkehren, zurück auf Israel, kommt er als Erlöser. Darauf gibt der Herr sein Wort. Jesus ist unser Erlöser. Jesus ist unser Erlöser, wo uns Heimat gibt, bei Gott. Wo die Bedingungen schafft, dass wir heimkommen dürfen. Darin, als unseren Türöffner, kommen wir Heimat im Haus Gottes über. Durch die Heise sind wir nicht mehr vogelfrei, sondern wir kommen Geborgenheit, Lebensqualität und ewige Zukunft über. Gleich wie Ruth. Unser Name wird niemals untergehen. Zudem werden wir von dunklen Schatten befreit. Sei es durch Ursache Inzest oder irgendetwas anderes. Das Haus Gottes ist gleichzeitig als Haus vom Brot, Bethlehem. Dort ist immer Gerstenernte. Und folglich genug Brot. Jesus, ein Nachkommen von der Ruth, sagt von sich selber: Ich bin das Brot des Lebens. Jesus ist gekommen, uns das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Er ist unser Löser. Wir haben das Lied am Anfang gesungen. Jesus ist gekommen, Grund ewiger Freude. Und jetzt heißt es: Jesus ist gekommen, unser Erlöser. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen, Vater im Himmel, dass du unser Erlöser bist. Gleich wie der Boas die Ruth gelöst hat und ihr eine Heimat geschaffen hat, so möchtest du uns allen eine Heimat geben. Ein Ort von der Sicherheit, vom Brot, von der Geborgenheit. Ich danke dir von ganzem Herzen für die Einladung, die du am heutigen Morgen über uns aussprechen tust. Danke, Herr, meinst du es gut mit uns? Amen.